Wir werden nach der Predigt das Lied singen, Herr, brich die Macht der Götzen. Ein sperriges Lied, ein sperriger Titel. Und ich möchte euch bitten, das mitzunehmen, diesen Liedtitel in diese Predigt. Herr, brich die Macht der Götzen. Brich das, was mich beherrscht, was mich gefangen nimmt und das, was ich zum Ersatz für dich mache. Und ich glaube, es ist sehr gefährlich, dieses Lied zu singen, weil Gott könnte darauf eingehen. Und es könnte sein, dass tatsächlich etwas zerbricht in deinem Leben. Etwas zerbricht, was du an die gleiche Stelle wie Gott gestellt hast. Und wenn Gott das nimmt, du merkst, wie dir das im Herzen wehtut und du verzweifelt bist. Herr, brich die Macht der Götzen. Es geht um einen Götzen, heute auch in der Geschichte. Wir lesen direkt los, 2. Mose, Kapitel 32. 2. Mose, Kapitel 32, ich lese die Verse 1 bis 6. Als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf, mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie ihn auf. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Da entgegnete Aaron, nehmt eure Frauen, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern ihre goldenen Ohrringe ab und bringt sie zu mir. Alle Israeliten kamen Aarons Aufforderung nach und brachten ihre goldenen Ohrringe zu ihm. Aaron nahm das Gold, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbs anzufertigen. Da riefen die Leute, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten befreit hat. Als Aaron das sah, errichtete er ein Altar vor dem Kalb und verkündete, morgen feiern wir ein Fest für den Herrn. Am nächsten Tag standen die Israeliten früh auf, um Brandopfer und Friedensopfer darzubringen. Danach setzten sie sich, um zu essen, zu trinken und zu feiern. Sie feierten ein rauschendes und ausschweifendes Fest. Das ist die Geschichte. Gott hat Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Er hat sie befreit. Er hat die ganzen Götzen, Götter des Pharaos niedergemacht. Sie hatten nichts entgegenzustellen. Gott ist größer, Gott ist stärker. Wenn Gott für sein Volk ist, wer kann gegen ihn sein? Und er führt sie heraus aus dieser Sklaverei. Er führt sie in die Wüste, durch das Rote Meer hindurch, rettet er sie. Und dieses Volk erlebt unglaublich viel mit seinem Gott. Dann kommen sie an, am Berg Sinai. Und Gott möchte mit ihnen einen Bund schließen. Die 10 Gebote, das Grundgesetz dieses Bundes. Er erklärt es seinem Volk und sie gehen darauf ein. Dann spricht Gott weiter mit Mose. Und steht am Anfang des Textes, lange Zeit kam Mose nicht von diesem Berg herunter. Gott unterhält sich mit Mose, Gott gibt ihm Anweisungen für sein Volk und das Volk wartet unten. Eine lange Zeit. Was ist denn so eine lange Zeit? Was wäre für dich eine lange Zeit, um auf Gottes Anweisung für dein Leben zu warten? Ein Tag, eine Stunde, eine Woche, ein Jahr, ein ganzes Leben? Das Volk wartete 40 Tage. 40 Tage lang, das ist für sie eine lange Zeit, während Gott sich mit Mose auf dem Berg unterhält. Gott und Mose auf dem Berg, Gott, der sie herausgeführt hat, Mose, den er gebraucht hat als seinen Diener, und sie sitzen da und warten. Nach 40 Tagen kippt die Stimmung, sie haben keine Lust mehr zu warten. 40 Tage warten auf Gott, das ist mir zu viel. Wie geht es dir, wenn du auf Gott warten musst? Wenn Gott nicht sofort antwortet, wie lange bist du bereit zu warten und ab wann fängst du an, eigene Wege zu gehen? Das Volk hat 40 Tage gewartet. Und dann sagen sie zu dem Bruder von Mose, wir wissen nicht, was mit Mose passiert ist, was ihm zugestoßen ist, diesem Mose, der uns hierher gebracht hat. Was soll aus dem geworden sein? Auf, mach uns einen Gott, der uns führt, ist ihre Forderung. Ich finde es interessant, dass sie über Mose reden, wir wissen nicht, was ihnen zugestoßen ist. Und ihre Reaktion darauf ist es, mach uns einen Gott, der uns führt. Mose fehlt, aber ihr Gott fehlt doch nicht. Nur weil Mose gerade nicht anwesend ist, heißt es doch nicht, dass ihr Gott nicht anwesend ist. Aber wenn dieser Mose weg ist, dann brauchen wir einen neuen Gott. der uns führt. Wie ist das, wenn Menschen, die dir sehr wichtig sind, in deinem Leben auf einmal wegbrechen? Brauchst du dann Ersatz dafür? Und wie sieht dieser Ersatz aus? Und kann es sein, dass Gott immer noch da ist, auch wenn dieser Mensch nicht mehr da ist? Da steht das Volk Israel. Nur weil ihr Führer gerade nicht da ist, heißt doch nicht, dass ihr Gott sie verlassen hat, der sie herausgeführt hat. Aber schon jetzt kehren sie ihm den Rücken zu. Mach uns einen Gott, der auf uns hergeht, der uns führt. Und sie fangen an, diesen unkontrollierbaren Gott unter Kontrolle bringen zu wollen. Wie macht man das? Indem man einen Götzen erschafft. Einen Götzen, den die Menschen erschaffen haben, über den sie Kontrolle haben, der leibhaftig in Form dieses Kalbes, dieser Kuh anwesend ist. Für mich ist das der Versuch, Gott kontrollieren zu wollen. Nicht diesen Gott, der 40 Tage lang nichts von sich hören lässt, ausgeliefert sein, sondern wir haben Kontrolle über ihn. Und da wird was umgedreht. Am Anfang der Bibel heißt es, Gott schuf den Menschen. Was passiert hier? Der Mensch, er schuf einen Gott. Jedenfalls meint er das. Sie formen dieses Kalb, alle sind beteiligt, alle geben ihre Ohrringe her, ihr Gold, und Aaron schmilzt es ein und er schuf diesen Gott, diesen Götzen. Da wird umgedreht, was Gott getan hat. Gott schafft den Menschen und nicht umgekehrt. Der Mose-Ersatz deutet auf eine Führungskrise hin. Sie suchen Ersatz für diesen Mose, der sie herausgeführt hat. Und es ist nicht klar, wer nimmt jetzt die Verantwortung, wer hat hier das Sagen, wer geht voran, wer leitet dieses Volk. Und sie suchen aber auch einen Gottesersatz. Und das weist auf eine tiefgreifende Glaubenskrise hin. Führungskrise und Glaubenskrise kommen zusammen, als Mose nicht wiederkommt und Gott nichts von sich hören lässt. Und dann erschafft Aaron dieses Kalb, und diesen ein Horn mitgebracht als Symbol, ein ganzes Kalb bin ich drauf bekommen hier. Aaron erschafft dieses Kalb als Ersatz. Und was sagen sie? Vers 4. Da riefen die Leute, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Was muss da mit Gottes Herz passiert sein? Gott, der das Schreien seines Volkes hört, Gott, der um sein Volk kämpft, Gott, der es herausführt aus der Sklaverei, der es frei macht, der es durch das Rote Meer führt. Sie erleben Wunder und Wunder. Und dann 40 Tage lang hören sie nichts. Und was sagen sie? Sie erschufen selber einen Gott und sagen zu diesem Gott, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Ich glaube, da muss Gottes Herz gebrochen worden sein. Gottes Herz zerbricht an dieser Stelle. Da bin ich mir sicher. Das lässt Gott nicht kalt. Auch wenn Gott alles weiß, was geschehen wird, Gott ist souverän und er hat Gefühle und Emotionen und er ist nicht ein abgeklärtes Wesen, sondern da zerbricht Gottes Herz. Wie dieses Volk, was er befreit hat, was er sich erwählt hat, was er führt und leitet, auf einmal etwas schafft und sagt, das ist derjenige, der uns befreit hat. Wie gut, dass uns das nicht passieren könnte, oder? Dass wir etwas erschaffen, dem wir das Glück unseres Lebens zuschreiben, die Befreiung, die Rettung, den Wohlstand, die Versorgung, den Partner, die Kinder, was auch immer, und sagen, das ist das, was mich frei macht, was mich glücklich macht, was das Höchste in meinem Leben ist. Wann fangen wir an, Dinge, die Gott uns geschenkt hat, die gut sind für unser Leben, zum Gott zu erheben und sagen, darauf setze ich mein Vertrauen. Das ist mein Heil. Das gibt mir Sicherheit. Das ist die Rettung für all meine Herausforderungen in meinem Leben. Wann schaffen wir einen Gott, werfen den allmächtigen Gott zur Seite? Ich will nochmal zurückblicken mit euch. Was war denn davor gewesen in den Texten? Was steht da über so ein Götzenbild, ein Götterbild, andere Götter neben diesem Gott Jahwe, der aus Israel herausgeführt hat? Was wusste das Volk? War es unvorbereitet? War es so ein Fehltritt? Ja, sie wussten es nicht besser? Oder hat Gott schon dazu etwas gesagt? Wir schauen einmal zurück. 2. Mose, Kapitel 20, die Verse 1 bis 5. Tobi hat letzte Woche darüber gepredigt. Dort steht: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ein eifersüchtiger Gott. Ein Gott, der keine andere Götter neben sich duldet, sodass man sich aussuchen kann, was man so alles im Leben anbetet und verehrt und auf die höchste Stufe stellt. Gott sagt, ich bin einer und ich bin eifersüchtig. Ich will eure Ehre, mich allein. Das wusste das Volk schon. Mose hatte das schon dem Volk weitergegeben, diese Gebote. Und jetzt 2. Mose 20, Vers 22. Der Herr befahl Mose: Richte den Israeliten Folgendes aus. Ihr habt es selbst miterlebt, dass ich vom Himmel aus zu euch gesprochen habe. Deshalb sollt ihr euch keine Götzen aus Silber oder Gold anfertigen. Ihr habt doch einen Weg mit mir, seid ihr gegangen. Ihr habt doch erlebt, wie ich euch befreit habt. Jetzt fangt nicht an, das, was ihr in Ägypten gesehen habt, nachzumachen. Götzen aus Silber oder Gold anzufertigen. Mose teilte dem Volk den Willen Gottes mit. Und in Kapitel 24, Vers 3 lesen wir, wie das Volk darauf reagiert. Als Mose dem Volk alle Worte und Gesetze des Herrn mitgeteilt hatte, antworteten sie ihm einmütig: Wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat. Wir wollen uns daran halten. Wir wollen keine Götter neben diesem Gott. Wir wollen uns keine Götzen schaffen. Das haben sie zugesagt. Und sie wiederholen es, Vers 7. Dann nahm er das Buch des Bundes und las es dem Volk vor. Wieder erklärten sie: Alles, was der Herr befohlen hat, wollen wir tun. Wir wollen seinen Geboten gehorchen. Mose besprengte das Volk mit dem Blut aus dem Becken und sagte: Dieses Blut besiegelt den Bund, den der Herr mit euch geschlossen habt, indem er euch diese Gesetze gab. Gott schließt einen Bund mit seinem Volk. Dieser Bund ist aufgebaut, wie man damals eine Eheschließung vorangebracht hat. Da gibt es einen Vermittler, der zwischen den Bräutigam und der Braut vermittelt. Man klärt ab, was wichtig ist, wie man diese Beziehung gestalten möchte. Das ist auf Beziehungen aufgelegt, diese Gebote. Und Gott schließt diesen Bund wie einen Ehebund mit seinem Volk. Gebraucht hat das Bild des Bräutigams und der Braut. Und bei der ersten Gelegenheit brechen sie den Bund. Wie mag Gottes Herz sich da gefühlt haben? Was hat Gott dabei empfunden? Was empfindet er bei mir, wenn ich Gottes Worte in den Wind schlage und andere auf seine Stufe stelle? Wie ist das mit Aaron? Was ist das für ein Typ? Aaron, der Bruder Mose, auch von Anfang an dabei, Sprachwerkzeug für Mose. Er sieht alles, was dem Pharao geschieht, aus nächster Nähe. Und was tut er, als das Volk nach einem Führer verlangt? Mehr noch, nach einem Gott, der sie führt. Er geht auf die Bedürfnisse des Volkes ein. Er entspricht ihren Erwartungen. Aaron, der eigentlich genau weiß, was da abgelaufen ist, der so gut wie kein anderer dran war an den Geschehen Gottes, er geht auf die Bedürfnisse des Volkes ein. Und das muss nicht mehr richtig sein. Sie haben Bedürfnisse nach einem Gott, der sie führt, und Aaron gibt nach. Er zeigt kein Rückgrat. Er sagt nicht: Ihr wisst doch, was der Herr gesagt hat. Er wisst doch, was für einen Bund ihr geschlossen habt. Ihr wisst doch, dass ich das unmöglich tun kann, als der Priester. Aber nein, er hört, was sie wollen, und gibt ihn nach. Priester brauchen Rückgrat. Priester müssen Missstände anzeigen und sie müssen darauf hinweisen, was Gott möchte und nicht auf das, was die Menschen hören wollen. Aaron kümmert sich um das Volk. Er gibt ihnen, was sie verlangen, was sie brauchen. Und dann scheint es aus dem Ruder zu laufen. Aaron macht dieses Kalb, er formt es. Und er stellt es hin. Vielleicht dachte er, Sie brauchen was zum Anfassen, die Menschen. Die kommen nicht klar mit diesem unfassbaren Gott. Ich schaffe etwas Greifbares und dann erledigt das ganze Problem schon von alleine. Wenn Mose wiederkommt, das kriegen wir alles hin. Noch ein bisschen korrigieren das Ganze, aber das klappt schon. Aber dann verselbstständigt sich dieses Götzenbild. Keine anderen Götter mehr, kein Götzenbild. Selbst von Gott soll kein Götzenbild gemacht werden. Aaron schafft das Götterbild und auf einmal wird es zentral für das Volk. Wie so ein kleines Nebenprodukt, um ein paar Leute zu beschwichtigen. Die Menschen greifen nach diesem Kalb. Sie verehren es. Sie wollen es feiern. Sie rufen aus, dass das jetzt der Gott ist, der sie aus Ägypten geführt hat. Als Aaron das sah, errichtete er einen Altar vor dem Kalb und verkündete: Morgen feiern wir ein Fest für den Herrn. Er nimmt hier den Gottesnamen, der braucht er. Morgen feiern wir ein Fest für den Herrn. Was bedeutet das? Der Vers ist unglaublich schwer zu erfassen. Erstmal werden die Rettungstaten Gottes diesem Kalb zugesprochen. Und jetzt sagt Aaron, morgen feiern wir hier ein Fest für den Herrn. Zwei Möglichkeiten sehe ich da, wenn man das verstehen kann. Das erste ist, das läuft aus dem Ruder. Aaron hat es nicht so geplant gehabt. Und auf einmal kriegt das so viel Aufmerksamkeit, dieses kleine Hilfsmittel, und versucht es rumzureißen. Das Bildnis Gottes verselbstständigt sich. Er sagt es nachher. Ich warf das Gold ins Feuer und heraus kam dieses Kalb. Vorher heißt es noch, er ist geformt. Später im Text heißt es, es kam heraus nach dem Mord. Ich habe keine Kontrolle drüber gehabt. Aaron versucht es rumzureißen. Morgen feiern wir ein Fest für den Herrn. Hier ist das Kalb, aber wir feiern ein Fest für den Herrn. Das könnte die eine Möglichkeit sein. Dass er das Kalb sieht, jetzt davon Abstand gewinnen will und ein Fest für den Herrn und nicht für dieses Kalb feiern möchte. Die zweite Möglichkeit könnte sein, dass er das verknüpfen möchte. Diesen Glauben an Jahwe, den Herrn, der sie befreit hat, und an dieses goldene Kalb. Wir mixen von allem was zusammen. Das gefällt mir, das gefällt mir. Ich brauche was Sichtbares, ich brauche was Goldenes. Ich brauche etwas zum Anfassen. Ja, aber es soll trotzdem auch übernatürlich sein. Und es wird so eine Mischung aus allen möglichen, um seinen perfekten Gott zu schaffen, den man unter Kontrolle haben kann. Zwei Möglichkeiten, die ich hier sehe. Jetzt habt ihr weitere Gedanken zu diesen Versen. Ich lese weiter. 2. Mose, Kapitel 32, die Verse 7 und dann 19 bis 24. Der Herr befahl Mose: Steig schnell hinunter. Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, tut etwas Schlimmes. Als sie sich dem Lager näherten, sah Mose das Kalb und die Menschen, die darum herumtanzten. Außer sich vor Zorn warf er die Steintafeln auf den Boden und zerschmetterte sie am Fuß des Berges. Mose nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es im Feuer und zerstampfte die Asche zu Staub. Den Staub streute er ins Wasser und gab es dann den Leuten zu trinken. Zuerst, als Mose bei Gott ist und davon hört, was dort passiert, ist er noch relativ unemotional. Aber als er sieht, wie dieses Volk dieses Kalb anbetet, da rastet Mose aus. Er wirft die Steintafeln zu Boden und er konfrontiert Aaron mit seiner Schuld. Wie konntest du das tun? Wie konntest du dieses Volk zu seiner schwerwiegenden Sünde verführen? Und Aaron flüchtet sich in Ausreden. Du weißt doch selbst, wie böse dieses Volk ist. Sie baten mich, mach uns einen Gott. Ich habe das Gold eingeschmolzen, heraus kam dieses Kalb. Das ist so entstanden. Ich finde die Parallele zu Adam und Eva interessant. Als Adam und Eva sündigen, sagt Gott etwas zu Adam. Nachdem du gesündigt hast, sollst du wieder zu Staub werden. Aus Staub wurdest du geschaffen, aus Erde, und zu Staub sollst du wieder werden. Und jetzt dieses Gerichtswort wiederholt sich an den goldenen Kalb. Mose schmilzt es ein, er haut es klein, er stampft es und stampft es, bis nur noch Staub über ist. Und dann müssen sie es mit Wasser vermengt trinken. Diesen Gott, der sie retten sollte, wird zu Staub. Nichts mehr wird von ihm überbleiben. Das ist kein Gott, der größer ist als alles. Kein Gott, der sie führen kann. Kein Gott, dem alle Macht geben hat. So ein Gott, den man zerstampfen kann, den man aufgelöst trinken kann. Warum lässt Gott sich eigentlich so viel Zeit, habe ich mich gefragt. 40 Tage kann schon lang sein, wenn man wartet, wenn man am Anfang der Geschichte mit Gott steht. Warum lässt er so viel Zeit? Und ich habe darüber nachgedacht, ob Mose in Gefahr stand, mehr zu werden, als er eigentlich ist. Er ist der Prophet Gottes, der Diener Gottes, der Sprachrohr, der Vermittler, aber er ist nicht Gott. Und eigentlich dürfte es doch kein Problem sein, wenn dieser Führer, diese leitende Person wegfällt, weil Gott ja derjenige ist, der durch ihn gewirkt hat. Aber was passiert, als Mose wiederkommt? Das Volk wendet sich nicht an Gott. Sie fordern einen Ersatzgötzen für Mose. Unser Leiter ist weg. Wir brauchen etwas anderes, was uns jetzt führen soll. Und ich glaube, dass da eine Gefahr drin liegt. Dass charismatische Persönlichkeiten, Leute, die vorangehen, die viel bewegen, zu denen wir aufschauen, dass sie zu Götzen in unserem Herzen werden. Und ich wage mal die steile These, dass Mose in der Gefahr stand, für das Volk zum Götzen zu werden. Dass sie Mose sehen, aber nicht mehr, wer dahinter steht. Und dass Mose nur derjenige ist, der auf Gott hinweist, der vermittelt zwischen Gott und Volk. Und als Gott ihn für 40 Tage diesen Leiter wegnimmt, da schaffen sie sich einen Götzen, der sie führt. Für mich ein Hinweis, dass Mose mehr Raum in ihrem Leben einnahm, als er sollte. Führungspersönlichkeiten können zum Götzen werden, wenn wir sie für unser Glück verantwortlich werden machen. Wir sagen, wenn ich dem nachfolge, dann geht's mir gut, dann habe ich Sinn in meinem Leben, dann habe ich Orientierung, dann bin ich gerettet. Und dann nimmt manchmal Gott so Führungspersönlichkeiten, damit wir begreifen, um wen es eigentlich geht und auf wen wir eigentlich schauen sollen. Ich kannte mal eine Frau, die hat immer gesagt, Joyce Meyer hat gesagt, also begabte Frau, im Fernsehen hält viele Predigten, gute Predigten, habe ich auch schon mal ein paar angehört. Und immer wenn man es gesagt hat, ja, aber Joyce Meyer hat gesagt. Und ich habe gesagt, es ist mir egal, was Joyce Meyer gesagt hat. Was steht in der Bibel, was soll man denn da daraus hören? Wir brauchen Leiter, wir brauchen Leiter, die vorangehen, aber wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht zum Gottesersatz machen. Timothy Keller schreibt davon, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die wir an Gottes Stelle setzen können. Zum Beispiel Geld, Besitz, können wir zum Götzen machen. Wenn das unser höchstes Ziel im Leben ist. Und das erkennt man daran, wenn man das verliert, dass das Leben auf einmal sinnlos ist. Während der Finanzkrise haben viele Unternehmer, große Firmenbosse Selbstmord begangen, weil sie nicht damit klarkamen, dass jetzt ihre ganze Macht weg ist. Sie hatten keinen Lebensinhalt mehr. Wenn Geld dein Lebensinhalt ist, wenn es das ist, wofür du lebst, was du anbetest, was du nachstrebst und kein anderes daneben stehen darf, dann wird es dich kaputt machen, wenn du alles verlierst. Hier ein Beispiel für die Arbeit. Die Bibel ist die Rede davon, dass in anderen Völkern von Israel nebenan Kinder geopfert wurden. Und wir sagen, wie schrecklich ist das denn? Wie kann man nur seine Kinder einem Gott opfern? Wie ist das denn mit der Arbeit und der Karriere? Wenn du null Zeit hast für deine Kinder, für deine Familie, wenn du immer noch mehr machst und immer noch mehr machen könntest und immer noch mehr strebst, noch mehr Erfolg und Bewunderung und Geld und alles und deine Kinder vollkommen vernachlässigt, dann ist das nicht viel anders, sein Kind der Karriere zu opfern, wie früher seinem Kind einen Götzen zu opfern. Was sind die Götzen in deinem Leben? Ohne was kannst du nicht mehr leben? Das können gute Dinge sein. Sachen, die an sich gut sind, aber irgendwann zum einzig Guten erhoben werden. Und ohne die du nicht mehr leben kannst. Es kann der Partner sein. Es können die Kinder sein. Ach, ohne meine Kinder. Ich gebe alles für meine Kinder. Gott macht uns vor, wie wir unsere Kinder lieben können. Und es ist wichtig, dass wir unsere Kinder ernst nehmen, wahrnehmen, Zeit für sie haben. Aber wenn wir Kinder zum einzigen Inhalt unseres Lebens machen, zum Götzen, damit es die Kinder überfordern und uns nicht glücklich machen.
Wo läufst du Gefahr, etwas an eine Stelle zu stellen in deinem Leben, die eigentlich Gott gebührt? Derjenige, der über diese ganzen Krisen erhaben ist, der nicht bei einer Finanzkrise hops geht, der nicht mehr für dich da ist, wenn du deine Arbeit verlierst. Was hängst du und ist das richtig, wo das steht? Timothy Keller schreibt den Satz: Bei der Götzenverehrung, die zur Sucht werden kann, ist Folgendes festzustellen. Die Risikobereitschaft steigt, während das Maß an Befriedigung sinkt. Die Risikobereitschaft steigt, das Maß an Befriedigung sinkt. Ich brauche mehr Geld. Ich brauche mehr Macht. Ich brauche mehr Erfolg. Ich brauche mehr Sex, mehr Partner, mehr außergewöhnliche Dinge. Ich muss immer größer, immer größer, immer größer werden. Und Befriedigung immer weniger. Wie eine Droge. Dinge, die eigentlich gut sind, werden häufig, können zum Götzen werden. Wir haben vorhin das Lied gesungen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Jetzt schau mal auf dein Leben und guck mal, was da im Mittelpunkt steht. Steht da Gott im Mittelpunkt, das, was er sagt, das, was ihm wichtig ist? Oder etwas anderes, was am Rande angefangen hat, aber sich immer mehr ins Zentrum vorgerückt ist? Und Gott immer weiter aus dem Zentrum entfernt wurde. Sei du der Mittelpunkt. Das ist ein Gebet, aber da sind wir auch herausgefordert, Gott diese Stelle zuzuweisen, ihm zu sagen, du darfst dort stehen, soll um dich allein gehen. Gott kann Sinn schenken, Gott kann Sicherheit geben, Gott kann Erfüllung für unser Leben geben. Aber diese Götzen machen uns am Ende nur kaputt, sie enttäuschen uns. Ich möchte nochmal eine Definition geben für das Wort Götze. Alles, was uns wichtiger ist als Gott, was uns Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er und von dem wir uns versprechen, was nur Gott uns geben kann, ist ein Götze. Götzen erkennen wir, wenn wir merken, dass das Leben ohne ihn sinnlos ist. Ohne die eigene Familie, ohne den Beruf, ohne mehr Geld, ohne Erfolg, ohne Wertschätzung. Beides gehört dazu. Minderwertigkeitsgefühle, ich brauche immer mehr Wertschätzung oder Stolz, ich bin so gut, ich schaffe alles alleine. Und Götzen erkennen wir daran, dass wir sie mit der allergrößten Leidenschaft verfolgen. Mit unserer Kraft, mit unseren emotionalen Ressourcen und auch unseren finanziellen Ressourcen. Die Menschen lieben ihre Götzen. Sie vertrauen ihnen und sie gehorchen ihnen. Und erst wenn sie entmachtet werden, erst wenn wir enttäuscht werden, erkennen wir, dass das, worauf unsere ganze Hoffnung ruhte, keinen Bestand hat. Man könnte sagen, die Kernaussage des Alten Testamentes ist der Aufruf, wendet euch vom Götzendienst ab. Und der Götzendienst beginnt, als die Beziehung zu Gott zerbricht. Adam und Eva wollen sein wie Gott, das Vertrauen ist zerstört, die Beziehung ist zu Gott zerstört und der Mensch weiß, er braucht eine Beziehung zu Gott. Und dann sucht er sie in allen möglichen Dingen, die ihn doch nicht erfüllen. Weil die Sehnsucht nach Gott ist da, nach etwas Höherem. Wir beherrschen unser Leben nicht selbst. Wir werden von dem beherrscht, was die Herrschaft über unser Leben hat. Was beherrscht dein Leben? Und solange das nicht Gott ist, wirst du einen anderen Herrscher suchen. Herr, bricht die Macht der Götzen. Ich habe es am Anfang angekündigt, dass wir dieses Lied singen möchten. Wir werden das jetzt tun. Herr, bricht die Macht der Götzen. Und ich möchte dich ermutigen, das mitzusingen, aber auch es zu lassen, wenn du dir da nicht sicher bist. Wenn Gott Götzen zerbricht in unserem Leben, dann kann uns das in eine tiefe Sinnkrise hineinlaufen lassen. Weil wir merken, auf einmal macht das mein ganzes Leben keinen Sinn mehr. Aber dann kann Gott anfangen, etwas neu aufzubauen und deutlich kann werden in deinem Leben, dass er es ist, der dir Sinn gibt. Ich möchte beten. Gott, du bist ein guter Gott. Du bist ein Gott, der frei macht. Ein Gott, den wir brauchen. Wir brauchen Leitung für unser Leben. Und du möchtest uns Leitung geben, möchtest unser Herr sein. Du möchtest uns freisetzen. Von Anfang an wird deutlich, wie sehr du diesen Menschen liebst. Du hast ihn geschaffen, auch Beziehung zu dir hin. Und wie du dich nach ihm sehnst. Und wie du diesen Menschen Gutes erfahren lässt. Und du siehst, wo wir Dinge in unserem Leben an deine Stelle herangesetzt haben. Vielleicht sogar ersetzt haben. Ich bitte dich, dass du uns da freisetzt, Gott. Dass du uns das bewusst machst. Gott möchte noch dieses Lied singen. Herr, brich. Zerbrich die Dinge, die ich zu Götzen gemacht habe, die ich an deine Stelle gestellt habe, mich doch nur enttäuschen. Amen.